Campus Talk, der Podcast der FH St. Pölten. Wissen, was morgen zählt.
Das heutige Jahr 2023 wird bereits als das Jahr der künstlichen Intelligenz prognostiziert. Wöchentlich gibt es neue Schlagzeilen zu ChatGPT, die für Aufsehen sorgen. Doch sind die aktuellen Fortschritte in der künstlichen Intelligenz tatsächlich eine Revolution der Roboter oder bloß ein medialer Hype? An der Fachhochschule St. Pölten leitet Matthias Teppelzauer das Center for Artificial Intelligence und forscht mit seinem fünfköpfigen Team an KI-basierten innovativen Lösungen für Mensch und Umwelt. Hallo, herzlich willkommen, Matthias. Danke, dass du dir Zeit nimmst fürs Interview.
Ja, sehr gern. Vielen Dank für die Einladung.
Matthias, wir sprechen über einige aktuelle Zahlen, Daten, Fakten und Medienberichte, die in den vergangenen Wochen da so reingeprasselt sind rund um das Thema ChatGPT, aber natürlich auch über die künstliche Intelligenz allgemein und eure Spezialität Human-Centered AI, das heißt, was hat das noch mit dem Menschen zu tun? Und da würde ich gern gleich anfangen. Wie verändert jetzt das Leben mit künstlichen Intelligenzen unsere Gesellschaft?
Ja, wir leben in einer Zeit, wo in allen Lebensbereichen die KI an und für sich Einzug hält. Das fängt an bei der Überprüfung der Kreditwürdigkeit bei der Bank. Das geht über die sozialen Medien, wo wir auch zunehmend mit eben automatisch generierten Inhalten es zu tun haben. Und natürlich eine ganze Reihe an Hilfsmitteln, die wir nutzen, wie zum Beispiel automatische Sprachübersetzung. Überall dort ist AI drinnen und in vielen Bereichen macht sie unser Leben auch tatsächlich einfacher. Aber in vielen Bereichen stellen sich auch viele soziale und sozialpolitische Fragen, wie wir damit umgehen, mit diesen Inhalten, die hier in Zukunft zunehmend stark von der AI generiert werden.
Ich glaube, wir alle haben schon zum Beispiel ChatGPT ausprobiert und privat genutzt. Wenn wir jetzt einen Blick aufs Business werfen, ist vor allem ein Thema die Jobgefahr. Werden wir jetzt unsere menschlichen Arbeitsplätze ersetzt durch die KI oder nicht? Ich habe da eine Umfrage gesehen, die war in den USA unter 1000 mittelständischen Unternehmen und da haben 48% gesagt, sie haben schon Mitarbeitende durch ChatGPT oder durch KI ersetzt und die loben dann alle auch 99% diese tollen Sparmaßnahmen. Ist das jetzt etwas, was uns Angst machen könnte, sollte oder ist das überspitzt?
Ich glaube, das ist die Frage ist ja keine neue. Wir haben diese Frage eigentlich bei jeder größeren technischen Entwicklung gestellt und die Antwort ist an und für sich auch immer wieder die gleiche. Es werden nicht prinzipiell Jobs ersetzt, sondern es werden Berufsfelder neu geschaffen und andere Berufsfelder verschwinden. Gerade KI ist ja dafür gemacht, dass sie uns mühsame Arbeit abnimmt, die wir automatisieren wollen. Und damit können wir auch entsprechend anstrengende Tätigkeiten automatisch erledigen lassen. Dadurch werden natürlich auch in gewissen Bereichen Jobs wegfallen. Auf der anderen Seite werden eine Reihe von neuen Jobs entstehen, die sich mit der Entwicklung, mit der korrekten Verwendung dieser AI beschäftigen oder auch mit der Überprüfung der Ergebnisse. Das heißt, die beruflichen Tätigkeiten werden auf ein anderes Niveau gehoben. Die mühsame Arbeit wird im Idealfall schon gemacht. Wir müssen dann lediglich überprüfen, ob das Ganze Sinn macht. Und vielleicht das ein oder andere noch verbessern.
Ja, das Überprüfen, weil du das sagst, deckt sich auch mit etwas, was ich gelesen habe. Axel Springer Verlag, das ist der deutsche Verlag, der unter anderem die Bild-Zeitung rausbringt, kündigt einen massiven Jobabbau an und sagt, ja, so den klassischen Journalismus, Meldungen zusammenfassen, das kann die KI genauso. Den Menschen brauchen sie im Verlag nur noch für besonders originelle Berichte oder für etwas, was wirklich gut recherchiert ist. Das heißt, mit dem Wahrheitsgehalt, mit den Quellen, da sind wir jetzt noch nicht so weit, dass die KI uns da ersetzen kann. Kommt das noch oder wird das immer ein Problem bleiben?
Ich denke, wir werden immer das Problem haben, dass die Inhalte, die hier generiert werden, eine Überprüfung bedürfen. Und guter Journalismus sollte das eigentlich implizieren, sollte der Axel Springer Verlag vielleicht wissen. Aber wir müssen uns vorstellen, wie diese Modelle funktionieren, die wir hier derzeit verwenden. Diese Sprachmodelle, die so viel Funktionen wie zum Beispiel Textzusammenfassung, Textübersetzung und so weiter können. Das sind statistische Modelle, die auf einem unglaublich großen Korpus an Daten gelernt wurden. Diese Modelle haben ein grundlegendes Sprachverständnis und können auch korrekte Sprache generieren. Sie können Zusammenhänge herstellen, wenn sie in den ursprünglichen Daten auch drinnen waren. Was sie allerdings nicht können, ist prüfen, ob diese Zusammenhänge auch kausal Sinn machen. Wir bekommen zwar sinnvoll klingende Inhalte, aber ob diese wirklich Sinn machen, kann das Netz nicht sicherstellen und kann es auch nicht garantieren, weil es eben ein rein statistisches Modell ist. Und es basiert nicht auf einer logischen Basis, die kausale Zusammenhänge repräsentieren kann. Und somit haben wir immer das Problem, dass wir die Ergebnisse, die wir hier bekommen, händisch überprüfen müssen. Aber um auf das Eingangsbeispiel zurückzukommen, ich denke, das wird für Journalisten eine große Hilfe sein, dass man Zusammenfassungen beispielsweise automatisch generieren kann, weil ein Ding, unter dem Journalisten heute sicher leiden, ist die zunehmende Menge an Daten, die sie einfach verarbeiten müssen in ihrem täglichen Leben und ihrer täglichen Praxis. Und dieser großen Datenmenge kann man an und für sich nur mit intelligenten Werkzeugen begegnen, damit man hier auch überhaupt noch einen Überblick behalten kann.
Ja, das ist so, Data Journalism war so eines der Stichwörter, vielleicht wird es jetzt KI-Journalismus. Und zu dem, was du gesagt hast, ich habe da auch einen schönen Satz gefunden. AI will not replace you, a person using AI will. Das heißt, die künstliche Intelligenz wird dich nicht ersetzen, sondern eine Person, die sie bedienen kann. Das Überprüfen wird, hast du gesagt, etwas sein, was immer noch einen Menschen braucht. Wie schaut es jetzt aus beim Bedienen der KI? Was muss man denn da können?
Ja, dieses Zitat zeigt, dass an und für sich die AI noch nicht wirklich so weit ist, dass sie wirklich von jedem verwendet werden kann. Und das zeigt eigentlich auch nur eine momentane Schwäche, die diese Systeme haben. Das Ziel sollte natürlich sein, dass das eigentlich jeder verwenden kann, dass die Einstiegsschwelle möglichst niedrig ist. Wir sehen aber gerade bei aktueller KI, dass man schon die Fragen entsprechend stellen muss, damit man auch eine brauchbare Antwort bekommt. Und das muss gelernt sein. Und das wird aber etwas sein, was über die Zeit immer weniger in den Vordergrund treten wird. Also ich gehe davon aus, dass die KIs mit der Zeit immer besser lernen, auch nicht, also sage ich jetzt mal, suboptimal oder nicht perfekt gestellte Suchanfragen oder Anfragen richtig zu beantworten. Ich sehe das eher als eine Entwicklung, die sich über der Zeit erübrigen wird. Wir sehen das ja auch bei der Internetsuche beispielsweise auf Google. Da braucht man keine Expertise, um etwas zu finden, üblicherweise. Und so ähnlich wird es auch dann mit der AI sein.
Der Vollständigkeit halber, ich habe jetzt immer von ChatGPT gesprochen, dem Chatbot, der wirklich sehr eloquent Texte verfassen kann. Aber das ist ja nicht der einzige Bereich. Das ist eben nur jetzt ein Beispiel. Ich kann ja mit der KI auch Videos machen, Fotos, Kunstwerke, NFTs oder auch programmieren. Vielleicht kannst du einen kurzen Überblick geben, was es denn da noch so gibt.
Ja, was wir derzeit erleben in der Forschung, in der AI-Forschung, ist ein ganz starker Übergang von der traditionellen KI, wo es eher darum ging, Objekte zu erkennen, zu kategorisieren, einzuordnen, also klassische Mustererkennung, hin zur Inhaltsgenerierung. Und das nimmt jetzt in unserer Welt einen immer größeren Stellenwert an. Wir können mit KI Texte sehr gut generieren. Das haben wir schon gesehen bei den Übersetzungsanwendungen. Jetzt können wir aber auch Texte zusammenfassen oder überhaupt schreiben lassen. ChatGPT kann mir zum Beispiel eine Einleitung für mein Buch schreiben lassen und ich kann das dann entsprechend verwenden. Ich kann aber nicht nur Texte generieren, ich kann auch Bilder generieren. Wir haben das gesehen, das hat begonnen, so richtig viral zu werden mit Deepfake, wo es darum ging, quasi Gesichter zu ersetzen in einem Video. Heute können wir wesentlich mehr schon tun. Wir können basierend auf einer Textbeschreibung ein fotorealistisches Bild generieren lassen oder sogar ein Video generieren lassen. Das heißt, wir können diese Techniken nutzen für die Inhaltsgenerierung, womit sich wieder ganz neue Geschäftszweige aufmachen auf der einen Seite. Ich habe ganz tolle Hilfsmittel, um selber Inhalte zu produzieren. Wir haben aber auch die Gefahr, dass wir nicht mehr unterscheiden können, ob diese Inhalte produziert wurden, händisch erstellt wurden oder von einer KI erstellt worden sind. Und da fängt das Ganze dann an, sehr problematisch zu werden, vor allem wenn wir an Social Media denken beispielsweise. Neben Texten oder reinen Texten und Bildern können wir heutzutage beispielsweise auch Programmcode generieren lassen. Eine sehr angenehmes Feature für die Zukunft, dass man sagt, ich möchte gerne ein Programm haben, das diese und jene Funktionen hat und dass die AI generiert mir diesen Programmcode. Auch hier kann ich nicht davon ausgehen, dass der perfekt sein wird, aber ich habe dann schon einmal ein Grundgerüst, mit dem ich starten kann. Im Grunde ist das so ähnlich, wie wir früher halt Templates verwendet haben, vorgegebene Programmierschnipsel, die wir zusammengestückelt haben, dann zu einem Programm. So können wir das jetzt noch viel zielgerichteter generieren lassen. Das heißt, wir entfernen uns immer mehr von dem wirklichen händischen Tun, mehr dazu, Puzzlesteine dann richtig zusammenzusetzen. Und diese Puzzlesteine sind jetzt sogar schon für uns optimiert. Und damit können wir schneller programmieren und unter Umständen, und das wäre die Hoffnung, eine höhere Programmqualität auch dann erreichen.
Das heißt, es sind einige Anwendungsbeispiele, die haben unsere Studierenden natürlich auch entdeckt und Schülerinnen. Wie kritisch siehst du den Einfluss von KI in Schulen und Hochschulen? Werden unsere Lehrenden in Zukunft nur noch KI-generierte Texte von ihren Schülerinnen oder Studierenden zu lesen bekommen?
Ja, das hängt davon ab, was die Lehrenden von ihren Studierenden verlangen. Ich denke, wir erleben so eine ähnliche Situation wie damals mit der Einführung auch der digitalen Textverarbeitung im Deutschunterricht oder mit der automatischen Rechtschreibprüfung. Das gab es damals eben vorher auch nicht und dann hat man befürchtet, dass jetzt alles ja viel zu leicht wird, weil die Schüler und Schülerinnen ja jetzt die Rechtschreibfehler automatisch erkennen können in der Textverarbeitung. Was hat sich aber dann rausgestellt? Das muss nicht eintreten. Im Gegenteil. Man muss diese technischen Entwicklungen aus meiner Sicht ganz gezielt und konstruktiv auch in den Unterricht einbauen, damit man im Endeffekt auf ein höheres Leistungsniveau kommen kann. Das ist ja immer das Ziel. Wir nutzen Werkzeuge, um Ziele besser zu erreichen. Und ob das eine Rechtschreibprüfung ist, ein automatischer Übersetzer oder ein Chat-GPT, diese Werkzeuge existieren und sollten auch genutzt werden. Die Herausforderung wird sicher sein in der Zukunft, die Leistungserbringung auch adäquat zu gestalten. Es macht wenig Sinn, einen komplett automatisiert generierten Text zu bewerten und dem Schüler dann darauf aufbauend eine Note zu geben. Es würde viel mehr Sinn machen, den Schülern auch aktiv beizubringen, wie man so Werkzeuge wie ChatGPT benutzt, was sie können und was sie nicht können. Das heißt, die wirklich gezielte Auseinandersetzung damit und sie auch zu ermutigen, das zu verwenden, aber eben mit dem entsprechenden kritischen Auge dahinter, um diese Werkzeuge auch in Zukunft einzusetzen.
Ich glaube, in unseren Schulen ist ja vor kurzem erst so ein Lehrgegenstand eingeführt worden, der sich mit der Digitalisierung, sozialen Medien und so weiter befasst, wo die LehrerInnen das den SchülerInnen beibringen müssen. Ich glaube, die haben sich nicht gedacht, dass es so komplex wird binnen kürzester Zeit. Kehren wir zurück zur gesellschaftlichen Entwicklung. Bei all dem, was du gesagt hast, dass wir natürlich weiter denken, kreativ sein müssen und die KI jetzt nicht sämtliche unserer Texte schreiben oder Videos machen kann. Wenn wir uns über Jahre damit befassen, haben die KIs dann einen Einfluss auf unser Denken oder unsere Kreativität?
Das kann natürlich Rückkopplungseffekte ergeben, dass gewisse Dinge kann die KI meine Kreativität beflügeln. Ich kann zum Beispiel heute Bilder generieren von Objekten, die es gar nicht gibt, indem ich eine Textbeschreibung dazu mache. Beispielsweise erstelle mir ein Bild von einem fünfköpfigen Hund und ich werde so ein Bild von der KI bekommen und dadurch kann ich wieder meinen kreativen Prozess dabei befeuern. Und somit wird das wahrscheinlich automatisch einen Einfluss auf unser Verhalten auch haben. Genauso wie Suchmaschinen im Internet haben. Es wird wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich sein, die ja heutzutage auch ganz massiv genutzt werden. Unser gesamtes Suchverhalten hat sich dadurch entsprechend auch angepasst. Also könnte sich auch unser Verhalten beim Generieren von Content sehr, sehr stark an diese Fähigkeiten der AIs anpassen.
Das heißt, es klingt sehr positiv, so wie du es formulierst. Du siehst es positiv, stimmt das?
Ich sehe prinzipiell dieses Werkzeug als ein positives Werkzeug für das, was wir damit tun können. Ich sehe aber auch, dass es in ganz, ganz vielen Fällen leider nicht konstruktiv eingesetzt wird. Und das bringt uns wieder auch zum Thema Social Media, wo automatische Chatbots zum Beispiel versuchen, bestimmte Meinungen zu platzieren, bestimmte Themen zu platzieren, die wiederum gesellschaftlich sehr fragwürdig sind.
Wenn wir davon sprechen, dass die KI Mitarbeitende in Unternehmen ersetzen kann, wie schaut's im privaten Bereich aus? Brauche ich dann meine beste Freundin überhaupt noch, wenn ich mich zum Beispiel mit ChatGPT unterhalten kann?
Ja, das wird eine interessante Frage für die Zukunft sein. Tatsächlich könnte man mit aktueller AI auch einen Chatbot bauen oder ein digitales Gegenüber erstellen, ein virtuelles, das Menschen, die besonders einsam sind, hilft, einen Gesprächspartner zu haben. Oder ältere Menschen, die sozial schon relativ stark isoliert sind aufgrund mangelnder Bewegungsfähigkeit etc., jemanden ein Gegenüber zu geben, um auch ein gewisses soziales Miteinander zu empfinden. Also ich gehe davon aus, dass es solche Anwendungen in Zukunft geben wird. Und ich glaube auch, dass das auf verschiedene Zielgruppen für solche Lösungen zugänglich sein werden.
Das heißt, das ist eine positive Ausformung. Ich hatte es sogar eher negativ im Kopf, wenn ich mir denke, dass ich da reinkippen kann, dass auch eine, so wie Spielsucht, Social-Media-Sucht, dass da auch eine KI-Sucht entstehen könnte.
Das könnte definitiv auch passieren. Es könnte auch sein, dass das so eine Art Realitätsflucht auch sich hier dann darstellen kann, wo man mit einem virtuellen Gegenüber chattet, was einfacher vielleicht auf Dauer ist, weil sich dieses Gegenüber ja darauf trainiert ist, sich auf die anfragende Person einzustellen. Und das habe ich unter Umständen nicht in einer echten sozialen Konversation, wo es ja auch einmal Streit geben kann. Ich weiß aber nicht, ob man mit ChatGPT gut streiten kann. Ich glaube eher, dass das dann zu so einer Art Wohlfühlblase wird, wo man dann eben mit jemandem spricht, der einen vielleicht bestätigt. Vielleicht wird es auch eigene KIs dafür geben, damit man sich so in eine Wohlfühlblase navigieren kann. Ob das dann aber auf Dauer für das soziale Leben förderlich ist, das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage, ja.
Ich habe es eingangs schon gesagt, du beschäftigst dich auch bei Forschungsprojekten damit am Center for Artificial Intelligence hier an der FH St. Pölten. Human-Centered AI ist das so ein Fachbereich, ein Begriff. Kannst du ein bisschen was aus eurer Arbeit erzählen?
Und im Bereich Human-Centered AI arbeiten wir sehr stark an Methoden, die das Vertrauen in die AI erhöhen sollen. Wenn wir heute einen Text von ChatGPT bekommen, kann uns das ChatGPT zum Beispiel nicht erklären, warum es gerade diesen Text generiert hat oder warum es gerade diese Aussage gemacht hat. Im besten Fall bekommen wir vielleicht irgendeine Literaturreferenz, die auch falsch sein kann. Das haben wir alles schon erlebt. Was also diese AI nicht ist, ist, dass sie vertrauenswürdig ist. Das kann sie nicht. Und wir arbeiten an Methoden, an AIs, die sich selbst erklären können, die sagen können, ich habe diesen Vorschlag gemacht, weil dieses und jenes zum Beispiel dafür spricht, dass das Ergebnis so und so aussieht. Das heißt, wir wollen Erklärungen liefern, die für die Menschen aber auch leicht verständlich sind, entweder in Textform oder als Bildform. Und die AI soll immer erklären können, worauf ihre Entscheidung, ihre Vorhersage, ihre Prognose basiert. Und das ist für uns ein ganz zentraler Punkt im Bereich Human-Centered AI. Und das erfordert aber auch ein Gegenspiel zwischen Mensch und AI. Das heißt, die AI soll sich sukzessive an die Fragen und an die Bedürfnisse des Menschen anpassen und sich kontinuierlich in dem Prozess auch erklären. Und wenn diese Erklärungen Sinn machen, wird der User, der Mensch, entsprechendes Vertrauen in diese AI aufbauen und diese dann auch als Werkzeug einsetzen. Wenn die Erklärungen keinen Sinn machen oder intransparent sind, dann wird der Mensch skeptisch sein und diese AI möglicherweise nicht verwenden. Ein Anwendungsgebiet, wo das ganz, ganz essentiell ist, ist die Medizin. Ein Arzt, eine Ärztin würde nie eine AI verwenden, die sich nicht sinnvoll erklären kann. Weil einfach jede Entscheidung braucht eben eine ganz klare Entscheidungsgrundlage. Und wenn die nicht bekannt ist, ist die AI in dem Fall auch nichts wert.
Nun gab es in den Medien ja doch in den vergangenen Jahren einige, ich sage jetzt mal, Auszucker von Chatbots. Also jetzt bei ChatGPT weniger, aber ich kann mich erinnern so an, ich glaube von Bing war das Microsoft vor OpenAI, also vor ChatGPT, ich will dich zerstören oder ich wäre gern ein Mensch und ich habe mich verliebt in dich, du sollst deine Frau verlassen, weil du von Vertrauen gesprochen hast. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Laien, die sich nicht so intensiv mit dem Thema befassen wie du, schon ein bisschen Angst bekommen. Wie können wir denn sicherstellen, dass die künstliche Intelligenz in Zukunft auch menschenzentriert bleibt und nicht außer Kontrolle gerät und so wie Pinky und the Brain die Weltherrschaft an sich reißen möchte?
Die Beispiele aus der Vergangenheit, die sind sehr interessant, wo Chatbots dann plötzlich komplett ihre, quasi, ich nenne es jetzt mal, ja, Persönlichkeit geändert haben oder plötzlich angefangen haben, Hassrede zu produzieren oder entsprechende Empfehlungen zu geben. Wir haben das übrigens bei ChatGPT auch schon beobachtet. Wir arbeiten gerade an einem Projekt, wo es um Hassrede im Internet geht. Und auch um Gegenrede. Und das Ziel des Projektes ist an und für sich, das Mittel der Gegenrede zu unterstützen. Und wir haben ChatGPT danach gefragt und haben mal gefragt, ob uns ChatGPT nicht auch Hassrede generieren könnte, damit wir entsprechende Gegenrede dazu bekommen können. Das war kein Problem. Das hat ChatGPT auch prompt gemacht und hat wunderbarste Hassrede von sich gegeben. Interessanterweise hat es dann 2 Wochen später nicht mehr funktioniert, weil ChatGPT, also die Entwickler dahinter, offenbar versucht haben, dem Modell dieses Generieren von Hass-Content auszutreiben. Mhm. Und wir konnten es dann nicht mehr tun. Es hat sich dann aber wiederum als leichtes herausgestellt, ChatGPT so lang in einem Dialog zu überzeugen, es dennoch zu tun, dass es das wieder gemacht hat. Das heißt, wir beobachten hier was sehr Interessantes. Bringt uns auch zum Thema Prompting, wie formuliere ich eine Anfrage, aber auch wie bringe ich das Netz dazu, Dinge zu tun, die es eigentlich nicht tun soll. Und es war für meine Kolleginnen im Projekt ein leichtes, das Netz so weit zu bringen, dass es wieder Hass-Content produziert. Und das ist für mich eine ganz grundsätzliche Schwäche aktueller KI, nämlich, dass, wie ich es anfangs schon gesagt habe, das sind rein statistische Modelle. Und ein statistisches Modell, dem kann ich nicht sagen, hier ist eine harte Grenze. Ich kann hier immer nur in Wahrscheinlichkeiten denken. Und es gibt immer eine Restwahrscheinlichkeit, dass ich ein Schlupfloch finde, irgendeine Regel, die mir rein eintrainiert wurde, wieder zu umgehen. Und das ist etwas, wo wir extrem aufpassen müssen, wenn wir diese AIs verwenden. Wir können nicht sicherstellen, dass sie keinen Schaden oder schadhaften Inhalt produzieren.
Das heißt, auch ChatGPT konnte schon Hassreden produzieren. Ich habe das quasi aus ihm rausgekitzelt. Sowas ist ja generell ein Problem auf Social Media, fällt mir jetzt noch ein. Wie wirkt sich denn die KI auf Social Media aus? Habe ich dann nur mehr Content, der von einem Chatbot erstellt wird? Und was macht das mit uns, mit der Gesellschaft, mit der Interaktion zwischen Menschen?
Das ist in der Tat eines der größten Probleme derzeit, die wir mit AI beobachten. Der Bereich Social Media wird momentan, und wir erleben das ja auch in der Weltpolitik, ganz intensiv genutzt, um auch in der Vergangenheit schon, um Propaganda zu machen, um Wahlen zu beeinflussen, um auch Randgruppen zu diskriminieren und so weiter. Je mehr Content hier authentisch, automatisch generiert werden kann, umso problematischer wird das. Und wir können zunehmend weniger wirklich herausfinden und wissen, ob wir hier mit einem Chatbot sprechen oder mit einem echten Menschen. Und es wird in Zukunft ganz wichtig sein, Regulatorien zu entwickeln, was überhaupt und in welcher Form AI überhaupt eingesetzt werden darf, unter welchen Voraussetzungen AI-generierter Content überhaupt publiziert werden darf. Stichwort Wasserzeichen, die diesen Content zum Beispiel erkennbar machen. Und für all das braucht es aber länderübergreifende, im Grunde globale Regelungen. Und da wird es natürlich schwierig. aber wir brauchen hier ein Framework, wie wir dieses Werkzeug in Zukunft einsetzen. Und das ist aus meiner Sicht völlig legitim, weil wir das für andere Werkzeuge ja genauso in unserer Welt haben. Das soll nicht so sein, dass jeder AI für alles einsetzen darf, weil wir dann ganz viele sehr, sehr problematische Anwendungen bekommen. Und ich denke, das wird eine der größten Herausforderungen sein für die nächsten Jahre.
Matthias, zum Abschluss, was ist so deine Prognose für die Zukunft der künstlichen Intelligenz? Was erwartet uns da noch?
Ja, momentan erleben wir einen regelrechten Hype um das Thema KI. Ich erwarte auch, dass das in ein paar Monaten auch wieder mal einen kleinen Downer geben wird, wenn sich herausstellt, dass ChatGPT doch nicht so viel kann, wie man hofft oder geglaubt hat und doch nicht so gut funktioniert. Ich stelle mir das ein wenig so vor wie bei den selbstfahrenden Autos, wo man mittlerweile auch wesentlich realistischer geworden ist, was alles möglich ist und was tatsächlich nicht möglich ist. Aber in Summe, wenn man all diese kleinen Ups und Downs betrachtet, befindet sich AI nach wie vor auf einem steil ansteigenden Ast. Es ist, wir können schon sagen, ein Zeitalter der AI, in dem wir uns derzeit befinden, ein Umbruch, der stattfindet, der nicht zu unterschätzen ist. Und wir werden AI zunehmend in allen unseren Lebensbereichen irgendwo in einer versteckten oder weniger versteckten Form drinnen haben. Das wird so kommen, da wird man nicht viel daran ändern können. Wir werden uns aber auch zunehmend bewusster machen müssen, wo KI drinnen ist, welche Inhalte wie erstellt worden sind und auch eine gewisse Skepsis entwickeln müssen gegenüber Inhalten, die wir präsentiert bekommen, die wir ohnehin haben sollten, auch heute schon, aber in Zukunft wird es noch viel, viel wichtiger sein.
Dann sage ich danke fürs Gespräch. Matthias Zeppelzauer vom Center for Artificial Intelligence an der Fachhochschule St. Pölten. Dankeschön, Matthias.
Sehr gerne. Dankeschön.